Er ist im besten Sinne, also im herzlichsten und geliebtesten Sinne ein Verrückter.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Mein Vater und ich waren im Museum für angewandte Kunst, MAK, und haben uns dort eine Ausstellung angeschaut, die dem österreichischen Designer, Künstler Dagobert Peche gewidmet ist. Sie trägt den Titel Peche Pop, wurde im vergangenen Dezember eröffnet und läuft noch bis zum 11. Mai 2025 in der unteren Ausstellungshalle, eben im MAK. Kuratiert wurde sie von der Kuratorin des Hauses, Ann-Kathrin Rossberg. Und wer sich vielleicht jetzt fragt, was zwei so alte Bilder-Dudes wie wir uns da anmaßen, so eine Ausstellung zu besprechen, denen möchte ich gleich einmal den Wind aus den Segeln nehmen, denn ich spreche diesen Elefant im Raum gleich zu Beginn an. Fühlst du dich befugt, das zu tun, was wir vorhaben zu tun jetzt?
Ich fühle mich fachlich nicht befugt, aber ich fühle mich als Konsument von Schönheit, von Kunst, von Gestaltung befugt. Mhm. Und ich meine, wir sind beide auch, glaube ich, ausgebildete Kunsthistoriker.
Stimmt.
Und das gibt auch ein bisschen eine Befugnis.
Ich würde ganz gern mit einer Frage starten, wenn du mir das gestattest. Weil die letzte Ausstellung, die wir im MAK uns angeschaut haben, war die Ausstellung zu den Frauen der Wiener Werkstätte.
Ja.
Und ich kann mich erinnern, dass wir irgendwie zu dem Ergebnis gekommen sind, dass diese Ausstellung vor 50 Jahren auch schon so ausgeschaut
hat. Vor 100 Jahren.
Ja, also jetzt, ja. Zu jedem Zeitpunkt hätte sie gleich ausgeschaut. Ja. Trifft das auch für die Ausstellung vom Dagobert Peche, die jetzt gerade läuft im MAK, auch zu?
Nein, ich muss sagen, das ist etwas, was mir sogar besonders gut gefällt, die Ausstellungsgestaltung, weil hier einem Gestalter, es gibt ein paar Details, über die ich dann gerne auch ein bisschen was anderes sagen möchte, aber weil hier einem großen Gestalter auch mit Gestaltung gegenübergetreten wird. Also diese aus doch einfachen Materialien, nämlich Holz und Pressspanplatten und so weiter, hergestellten Architekturräume, halte ich für ziemlich gelungen. Mhm. Die Interpretation oder sagen wir die Präsentation eines derartigen Genies wie der Dagobert Peche im Erfinden und Schaffen von Dingen, von denen man vorher gar nicht geglaubt hat, dass es gibt, unterwegs war, ist eine ziemliche Herausforderung, und ich denke, das ist dort in hohem Maße gelungen. Ich sage vielleicht gleich die kleinen Details, die mir nicht gefallen haben.
Nein, das heben wir uns auf.
Ja. Heben wir uns
auf. Machen wir als Cliffhanger.
Aber
heißen tut die Ausstellung Peche Pop?
Ja, also für mich ist Pop, hat was mit populär zu tun. Ich denke, Dagobert Peche war nie wirklich populär im Sinne von allgemein und weitläufig angesehen und Ding. Das war immer Kunst und Kunsthandwerk für eine Elite, für ein kleines Publikum. Mhm. Die vielleicht ist der Glaube der Titelgeber, dass man die besondere Erscheinung auch mit Pop bezeichnen kann. Das ist ja offensichtlich jetzt üblich in der österreichischen oder in der Wiener Ausstellungskultur. Es gab ja schon Ausstellungen mit Wow und jetzt ist also mit Pop. Das halte ich ein bisschen für Unfug, mhm. weil er ist natürlich außerordentlich, wie soll ich sagen, exorbitant in seinem Erscheinungswesen. Mhm. Aber das jetzt mit Pop. Aber mittlerweile habe ich auch begriffen, man muss Ausstellungen verkaufen und Titel verkaufen, auch eine Ausstellung, und daher ist das okay.
Ich meine, wir haben jetzt beim Rüberwandern vom MAK zurück in die Akademiestraße, haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Und wir haben ja auch versucht, uns zu überlegen, was für einen Einfluss der Dagobert Peche auf den Output der Wiener Werkstätte hatte.
Ja.
die Wiener Werkstätte und du hast mir quasi eine Mini-Lecture gegeben, wurde 1903 gegründet.
Kolomoser, Josef Hoffmann und Fritz Werndorfer, ja.
Und die beiden künstlerischen Masterminds, der Hoffmann und der Moser, haben ein relativ strenges, eine formale Strenge vorgegeben.
Absolut richtig. Die Frühzeit der Wiener Werkstätte war von England beeinflusst durch Strenge gekennzeichnet. Nicht umsonst hat der Hoffmann Quadratl Hoffmann geheißen und waren die frühen Dekors auch vom Kolomoser und von beiden durch das Quadrat und den rechten Winkel und das Schwarz-Weiß bestimmt.
Mhm. Aber das steht jetzt eigentlich im krassen Gegensatz zu dem, was Peche macht, oder?
Ja, naja, der Dagobert Peche ist ja, man muss sagen, er ist ungefähr 20, nicht ganz 20 Jahre jünger. Der Hoffmann ist, glaube ich, ein 70er Jahrgang, der Kolomoser ist ein 68er Jahrgang und der Dagobert Peche ist, glaube ich, 87 geboren. Mhm. Das heißt, er ist 20 Jahre jünger und ist eine quasi neue Generation und reagiert natürlich auf das, was vorgegeben ist in der Wiener Werkstätte, mit einem komplett anderen Zugang. Was aber nicht heißt, dass er derjenige war, der damit begonnen hat. Mhm. Denn begonnen wurde ja bereits, glaube ich, 1906, 1907, 1908, diese Strenge der Wiener Werkstätte aufzulösen, wenn man an den Zeschka denkt oder wenn man an auch Hoffmann selber, der ja durchaus immer beweglich und offen war, hat da schon eine Entwicklung angeleitet oder sagen wir begonnen, die zu einem fast Manierismus oder so einem spielerischen, dekorativen geführt hat.
Und war das dann, glaubst du, populärer als das Strenge von Hoffmann und Moser?
Nein, es war modischer. Ich weiß jetzt nicht, ob das...
Aber da sind wir jetzt bei einem guten Punkt. Ich meine, ich habe so das Gefühl, also ich bin eher so im Team Hoffmann.
Ja.
Würdest du dir lieber, wenn du heute entweder Peche oder Hoffmann beauftragen könntest, dir ein Wohnzimmer einzurichten, wen würdest du beauftragen?
Ich würde sagen, meine Herren, bitte macht es beide
zusammen.
Ich meine, man muss sich ja vorstellen, der Dagobert Peche ist ja relativ spät zur Werkstätte gekommen, am Ende des Ersten Weltkriegs, 17. Er konnte also den Militärdienst dann schon quittieren, und zwar hat da sogar die Wiener Werkstätte interveniert, dass er quasi im Frühjahr 17 den Militärdienst quittieren kann und hat das ab diesem Zeitpunkt eine ganz wesentliche gestalterische Rolle gespielt. Er war natürlich schon seit 1915, glaube ich, in die Wiener Werkstätte eingetreten, ist aber dann, hat Entwürfe gemacht und so weiter, musste aber dann relativ bald einrücken und so, dadurch ist das ein bisschen problematisch gewesen. Ab 17 ist er dann halt wirklich unterwegs und prägt für die nächsten 6 Jahre bis zu seinem Tod den Stil der Wiener Werkstätte und beeinflusst nicht nur seine Kollegen, vor allem den Hoffmann. Kolomoser war ja schon lang weg, der hat ja erstens dann gar nicht mehr gelebt und hat sich ja schon Ende der Nullerjahre zurückgezogen von der Wiener Werkstätte als Entwerfer. Also so gesehen, er ist, wie soll ich sagen, ich habe ja beim Hergehen auch gesagt, ich würde nicht wohnen wollen in einer Wohnung, die er gemacht hat, komplett, so wie die Idee der Wiener Werkstätte war ja, so wie die Idee des Jungstils, Wohnungen und Häuser komplett auszustatten. Aber ich würde das eine oder andere Objekt liebend gerne haben.
Mhm. Du hast immer wieder gesagt, ich stehe auf solche Sachen.
Ja, ja, ja. Nein, es ist so, bei den Silberobjekten zum Beispiel, es ist so, er stellt die Welt so auf den Kopf, ist aber ein genialer Entwerfer. Es ist so eine Art Federl am Hut, habe ich halt auch schon formuliert, Kunst, die natürlich eine Frechheit ist, weil es eine Diminuierung ist. Aber er spielt so mit den Gegensätzen. Er spielt so mit auf der einen Seite was Grobes und dann kommt irgendwas Feines drauf. Nicht diese Kästen da von der Werk 1920 aus der Sammlung Bleuel zum Beispiel, die wir da gesehen haben, die er dann wieder dekoriert mit ganz kleinen, feinen Dingen. Und das ist etwas, was den Ding der Zeit auch getroffen hat. Nicht diese, nach diesem doch sehr konstruktivistischen, überlegten, rationalen Bauen in der Wagner-Schule, Hofmann, Kolomoser auch los, gibt es plötzlich einen, der sagt, das interessiert mich nicht. Ich möchte einfach Dinge erfinden, nicht? Stoffe erfinden. Ja. Und er hat ja alles gemacht. Nicht? Er hat von, was weiß ich, von Spitzendeckel bis zu Riesenmöbeln entworfen. Er hat Masken für Maskenbälle entworfen und Schmuck und Keramik und Glas und Porzellan und brauchen wir ja nicht erzählen. Er hat praktisch Kleider, Stoffe und zwar in einer unglaublichen Fülle an Einfällen, mit einer unglaublichen Menge an Einfällen und in einem sehr, sehr hohen Qualitätsbewusstsein.
Du hast vorher von modisch gesprochen. Jetzt ist ja Mode oder modisch sein ja oft auch der Gefahr ausgeliefert, ein Ablaufdatum zu haben.
Ja.
Eine Mode vergeht.
Ja, ja.
Hast du das Gefühl, dass im Gegensatz zum Kolomoser oder zum Josef Hoffmann, die ja doch für die, ich sage jetzt mal, vielleicht unmodisch, aber so für die Ewigkeit oder ohne Dekor oder so schlicht wie möglich oder ich sage jetzt, ohne einen Zeitmarschall zu entwerfen, dass der Peche da gewusst hat, dass er da einen Zeitstil bedient und dass er irgendwann einmal irgendwie aus dem Fokus, ich meine, ich weiß nicht, ist er aus dem Fokus
gerückt wieder? Er ist 23 gestorben, sehr früh, sehr jung. An Krebs. Er hat die Wiener Werkstätte in Zürich, also in der Schweiz, die Außenstelle dort eröffnet und geleitet. Er war natürlich quasi Chefdesigner und so weiter. Er ist deshalb, sagen wir so, das war nicht eine zufällige und ephemere Erscheinung, denn der große Spiritus Rektor der ganzen Geschichte, der ganzen Wiener Werkstätte, nämlich der Josef Hoffmann, hat also mit Hingabe den Einfluss Dagobert Peches übernommen. Und weil der ist ja auch nicht auf der Suppen dahergeschoben, sondern ist ein großes Genie. Und der hat gespürt, dass hier sehr viel Gestaltungskraft ist und dass hier sehr viel was jetzt nicht nur Mode war vielleicht ein bisschen modisch, war vielleicht ein bisschen schnippisch und zu schnell, aber dass da Gestaltungskraft ist, die geht in Richtung Art Deco und diese dekorative Kunst der 20er und 30er Jahre und er setzt sie bis zu einem gewissen Grad auch fort. Also der Josef Hoffmann war nicht einer, der einmal einen Stil gefunden hat, Quadratl, und das durchgezogen hat, sondern er war immer am Puls der Zeit. Und der Dagobert Peche war auf 8 Jahre ein, ich würde jetzt sagen, ein Zwischenspiel, weil das klingt zu wenig, aber er war ja, so wie wenn ein Engel vorbeikommt und mit seinem Zauberstab was berührt und alles verzaubert und dann wieder verschwindet, nicht? Aber das, was er verzaubert hat, verschwindet nicht.
Jetzt, also für mich lag dieser Gegensatz oder dieser Versuch, das irgendwie auch darzustellen, wäre auf der Hand gelegen. Hoffmann, Peche, das vom Strengen hin zum Verspielten. Das wird eigentlich in der Ausstellung kaum thematisiert. Es sind zwar Objekte vom Hoffmann, immer wieder in den Vitrinen auch zu sehen, aber das wird nicht ausgespielt. Diese Karte spielt die Ausstellung nicht aus.
Nein, es ist ja Vorstellung, soweit ich die Ausstellung verstanden habe, ist es eine Vorstellung des Dagobert Peche und seiner Auswirkungen auch noch bis heute. Nicht? Also wir haben eine ganze Reihe von Objekten
Designern
bis hin zum, was weiß ich, Bercevici Pallavicini und bis hin zu, also dem, der mal den Demel geleitet hat. Manche bis hin zu zeitgenössischen Künstlern, also ich erinnere mich jetzt an diese Zobernik-Geschichte mit den Klopapierrollen, wo es verblüffend dahinter Stoffe von Dagobert Peche gibt, die es wirklich verblüffend ähnlich schauen. Ich finde diese Parallelen manchmal sehr gelungen, manchmal ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber es zeigt, dass hier ein Repertoire und ein Formenschatz erfunden worden ist von einem erfunden und entwickelt worden ist von einem Mann wie dem Dagobert Peche, der keineswegs Mode war, sondern 100 Jahre nachwirkt. Und ein fixer Bestandteil des gestalterischen, der gestalterischen Möglichkeiten ist.
Jetzt ist es, finde ich, eine herausfordernde Ausstellung für den Besucher. Es gibt viel zum Schauen. Es ist eigentlich überall irgendwas. Man kann sich eigentlich nie so wirklich ausruhen. Es ist
ein bisschen viel Papier, aber das ist halt einmal so, eine Museumsausstellung muss auch die Entwürfe und ähnlich viel Papier wie beim Medardo Rosso Ausstellung. Mhm. Da ist auch ein bisschen für meinen Gust, ein bisschen zu viel Papier. Aber wer nicht will, muss es ja nicht anschauen. Nicht? Also die. Aber sonst ist es ein Streifzug durch alles das, was er gemacht hat, von Schmuck, ich habe schon zuerst gesagt, bis zu Gewand und von Spitzendeckel bis zu Gott, dass er keine Zahnstocher entworfen hat. Mhm. Nicht?
Hat er vielleicht sogar.
Ja, Zahnstocherdosen. Mag sein. Er hat natürlich die Grundidee der Wiener Werkstätte, das gesamte Leben zu gestalten, aufgegriffen und mit einer neuen Formenwelt realisiert.
Bereichert. Ich hab auch deswegen gefragt, weil ich eigentlich auch auf einen Punkt hinaus möchte. Wir waren bevor wir im Mack waren, haben wir einen kurzen Streifzug noch durchs untere Belvedere gemacht.
Ja.
Haben uns dort eine Ausstellung angeschaut vom Amoako Boafo, in den letzten Zügen ist die. Ja. Und da sind wir eigentlich raus und haben eigentlich dann attestiert, es ist ein bisschen eindimensional.
Ja.
Und aber dadurch auch irgendwie skalierbar und es entspricht vielleicht dem Anspruch, den heute eine Ausstellung irgendwie zu erfüllen versucht. Möglichst einfach, verstehbar, schnell funktionierend und nicht unbedingt komplex. Das liegt vielleicht auch an dem kurzen Zeitraum, in dem die Bilder vom Amoako Boafo entstanden sind. Aber viel mehr, also viel länger ist der Zeitraum, den Dagobert Peche jetzt gebraucht hat, um das alles, all das zu schaffen, was wir im Mack sehen, auch nicht.
Ich möchte da einhaken. Für mich ist der Dagobert Peche fixer Bestandteil der Geschichte, der Kunstgeschichte, der Gestaltungsgeschichte, der österreichischen bildenden und gestaltenden, vor allem also entwerfenden Kunst. Das, was wir im Belvedere gesehen haben, ist die Einzelausstellung eines sehr geschickten, sehr guten Malers, aber sehr geschickten, auf den Markt schielenden Talentes. Was sich daraus entwickeln wird und ob da in 50 oder 100 Jahren mit ihm eine Ausstellung sein wird, wo man sagt, er ist auch Teil der Geschichte, das weiß ich, kann ich heute nicht sagen. Es ist ganz was anderes.
Aber ich finde es eben, es ist ein totaler Gegensatz, deswegen finde ich es irgendwie erfrischend, ja? Das ist jetzt, wenn man ins Markt geht und sich den Peche Pop anschaut, dann gibt's viel zu entdecken.
Ja.
Und du hast es vorher schon angesprochen, dieses Reichhaltige in seinem Werk. Ja. Das ist natürlich absolut faszinierend. Das, was mir so gut gefallen hat, sind natürlich auch diese Stoffe.
Ja.
Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen titelgebend, diese Stoffbahnen, die also überhaupt nicht ausschauen, als wären sie von 1920.
Ja.
Und das ist schon, also der hat schon, ich glaube, es ist auch, glaube ich, ein Reichtum, an dem sich auch viele Generationen danach auch bedient haben.
Ja, das zeigt ja die Ausstellung.
Also die sowieso. Moderne Kunst,
ja,
die zeitgenössische Kunst.
Es gibt ja manchmal Dinge, also da gibt es ja so Vitrinen, da sind die Hälfte sind Objekte, die der Peche gemacht hat, und die andere Hälfte sind Designer und Entwerfer der Jetztzeit oder der letzten 30, 40 Jahre. Und da sieht man schon, dass da nicht alles jetzt vom Peche, weil es gibt ja auch Frankreich und es gibt das Art Deco, aber das zeigt die Ausstellung, ist auch bis zu einem gewissen Teil Zweck dieser Ausstellung, diesen Reichtum. Was mir aber wichtig ist zu sagen, ist, dass er für mich irgendwie einer der letzten Entwerfer oder Designer ist, die Dinge machen, die völlig aufs Erste völlig sinnlos erscheinen. Nicht? Mhm. Also er macht Silberobjekte, was weiß ich, ich denke an diese Schale mit dem Hirschen, von denen man bestenfalls sagen kann, gut, ein Dekorationsstück, wie es im 17. Jahrhundert, im 16. Jahrhundert, auch noch im 18. Jahrhundert auf höfischen Tafeln war. Nicht? Mhm. Also er bedient die auf der anderen Seite bedient er natürlich auch die Verwendbarkeit und die Nutzung, diese vielen Vasen, die vielen Deckeldosen und so weiter, die man dann auch schenken kann, die ja dekorativ sind, die ganz typisch verwendbar sind. Oder wie du sagst, die Stoffe, nicht? Mhm. Ein Reichtum an, ich weiß nicht, wie viele Dekore der entworfen hat, wahrscheinlich könnten 100 Jahre davon leben, was der an Stoffen, auch diese überlaufenden, also diese nicht stark abgegrenzten, sondern nur so changierenden. Mhm. Also er ist ein Wahnsinniger auch, im Sinne von, es gibt ja Sachen, der erinnert dich, also die Besucher, die sich so anschauen geben, dieser eine riesen Kandelaber, Gold, aus Holz geschnitzt, von der Familie Gartenberg, ne? Mhm. die leibhaftig da, die haben gewohnt, glaube ich, in der Reichsratstraße 12 oder sowas, die hat noch Schiele und so, und dort steht der Luster. Mhm. Also man fürchtet sich, wenn man den Luster sieht, nicht? Oder die komplizierten Spiegel zum Beispiel, die nicht nur die Wiener Werkstätte, sondern auch die Firma Welz oder was gemacht haben. Mhm. Also er ist im besten Sinne, also im herzlichsten und geliebtesten Sinne ein Verrückter.
Mhm. Ne? Nee, ist ja schön, wenn die Kunst so ein bisschen sinnlos ist, nicht?
Ja.
Aber jetzt noch eine Frage. Du hast ja anfangs schon angesprochen die Ausstellungsarchitektur.
Ja.
Jetzt ist ja dieses Werk vom Dagobert Peche und auch von der Wiener Werkstätte geprägt von einer extremen Materialleidenschaft und Sorgfalt.
Ja.
Und aus Ebenholz diese Ausstellung zu bauen, wäre unmöglich. Man verwendet also ein relativ günstiges Material, Pressbandplatten. Ja. Es ist viel Architektur in dieser Ausstellung. Im zentralen Raum ist so wie so eine, ist ein eigener Raum hineingebaut.
Ja, ein ovaler
Raum. Das, glaube ich, nimmt auch ein bisschen die Formen aufnehmen.
Auf, ja.
Mit so Kronenspitzen obendran. Fand ich im ersten Eindruck irgendwie originell.
Ja.
Ich glaube aber auch einfach, dass die viele Wände gebraucht haben, um diese vielen Dinge unterzubringen.
Ja.
In der Mitte, das hat uns ein bisschen irritiert. Ja? Also in der Mitte dieses Raumes stehen 4, 5 größere Objekte, aber nicht nur vom Peche, sondern auch vom Hans Hollein.
Ja.
Und die stehen auf so Podesten und rund um diese Podeste sind so wie auf Flughäfen.
Flughafen-Band. So Staffeln. Ja, das ist eine der großen Enttäuschungen dort, das muss ich sagen. Die Notwendigkeit war gegeben, weil wir haben dann mit einem Aufseher Kontakt aufgenommen, weil so viele Leute über die Sockeln gestolpert sind, die verwendet worden sind, um einen Stuhl, ein Fauteuil und so weiter vom Peche und auch vom Hollein aufzunehmen. Jetzt haben sie zuerst die Sockeln rot gestrichen.
Was ich ganz witzig finde.
Ich glaube, zuerst haben sie sogar gelb gestrichen, dann rot und dann sind die Leute noch immer gestolpert und dann haben sie diese schrecklichen Säulen hingestellt und der ganze Zauber dieser Ausstellungsarchitektur ist damit zerstört.
Komplett zerstört.
Komplett zerstört und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ausstellungsmacher dass die da irgendwie glücklich sind mit dieser Lösung. Mhm. Man hätte ja noch eine Lösung finden können, entweder die Sockeln wegnehmen, dass die Leute dann überhaupt nicht stolpern, oder man hätte ganz dünne, aus Eisen dünne Abgrenzungen machen können. Aber da wurde uns dann gesagt von einem der Aufseher,
keine Kohle mehr vorhanden.
Keine Kohle mehr vorhanden. Und das muss ich schon sagen, wenn man so eine Ausstellung macht, wenn man so eine elegante Persönlichkeit an so einen bedeutenden Künstler, dass man dann, wahrscheinlich hätte es mit 10.000 Euro repariert werden können irgendwie. Mhm. Das verstehe ich nicht. Mhm. Zweiter Kritikpunkt, auch ein Punkt, ein bisschen eine Schlamperei. Es ist eine dieser kaschierten Schriftwände.
Mhm. Es sind zwei, ich habe da noch eine zweite entdeckt.
Zwei. So schlecht kaschiert, dass da mitten durch den Text diese Falten sind. Also ich glaube, wenn der Herr Peche, der jetzt 101 Jahre tot ist, 102 Jahre tot ist, wenn der das gesehen hätte, oder der Hoffmann, die hätten mehr als Zornesfalten
bekommen. Nein, du hast es ja auch gesagt, also diese Ausstellung, wo sich so viele Menschen so viel Mühe geben, die auch schön gestaltet ist, wo so um Eleganz und dann mit so, und das einfach so, aber es ist doch, ist doch eigentlich dann auch wieder gut, wenn wir solche Sachen kritisieren, die eigentlich lächerlich sind. Ja. Ne?
Aber ja, ärgert aber, uns ja, schon. Ja. Nicht? Ich meine, da ist so viel Hirnschmalz dabei, mhm, und so viele Leute haben zusammengearbeitet, Sammler hergegeben. Mhm. Übrigens einmal mehr sieht man, was der Ernst Bleudl für eine Sammlertätigkeit auch hier entwickelt hat. Dass dann gestalterisch, das ist so, wie wenn man beim 100-Meter-Lauf beim 98. Meter sagt, so, jetzt bleibe ich stehen. Mhm. Ne? Oder jetzt lasse ich mit G oder so, mhm, irgendwas. Also diese paar Sachen. Vielleicht findet sich noch jemand, der das, immerhin dauert die Ausstellung, glaube ich, noch bis Mitte Mai. Mhm. Ja, vielleicht findet sich, ich weiß nicht, wann wir unseren Podcast, wann du deinen
Ende
Podcast?
Jänner.
Ende Jänner. Vielleicht findet sich noch jemand, da ein bisschen zu reparieren. Mhm. Denn es ist wirklich eine schöne, interessante, bedeutende Ausstellung für einen Gestalter, der, und das zeigt sie dann auch, wirklich Einfluss genommen hat auf viele, viele, viele Leute. Manche haben es Künstler oder Designer, manche haben es verstanden, manche haben es weiterentwickelt, manche haben es vielleicht nur ein bisschen kopiert, manche nicht so gut, manche sehr gut. Also da wollen wir nicht jetzt im Detail, mhm, aber der Bezug zur Gegenwart und der Bezug zu unserem Seherepertoire, mhm, das ja auch durch Leute wie Peche gebildet ist, ist gegeben.
Mhm. Etwas, was mir jetzt noch einfällt, wenn man da in die Ausstellung hineinkommt, dann hat man relativ viel Platz. Also da ist viel Raum, ja, ist diesen biografischen, ja, Notizen gegeben. Ja. Da hat man dann relativ weit entfernt dann so Peche Pop und so einen, ja, Blitz, und dann beginnt man in die Ausstellung hineinzugehen. Also es ist ein relativ krasser Gegensatz zwischen der Entree-Situation und dann der Ausstellung selber.
Ja.
Hast du eine Erklärung dafür?
Naja, ich liebe das. Ich liebe das, was in Wien geschehen ist, dieses Leben mit den Gegensätzen. Mhm. Wenn alles so dicht wäre, wäre es, mhm, viel.
Ja.
Und es war ja schon um 1900, das war ja auch schon bei den frühen Leuten, Kolomoser und beim Hoffmann, so, dass sie auf der einen Seite, dass sie diesen Ausgleich gesucht haben zwischen asketisch und dann doch wieder also was niemand weiß, dass diese ganzen Gitter zum Beispiel, oder niemand, mhm, weiß, viele wissen es, aber es ist nicht in jedermanns Bewusstsein, dass diese ganzen strengen Gittergeschichten nur dafür gedacht waren, auch zu funktionieren. Mhm. Also ein Obstkorb hat nur dann für einen Kolomoser oder für einen Hoffmann einen Sinn gehabt, wenn, mhm, auch wirklich in den strengen Gitter ein Obst drinnen war oder Blumen drinnen waren. Mhm. Also um diese beiden, unser altes Lieblingsthema, diese beiden antagonistischen Prinzipien, die totale Abstraktion und die totale Realität miteinander spielen dürfen. Mhm. Bei der Ausstellung ist die Erwartungshaltung, du kommst in den ersten Raum und es ist sehr puristisch, nicht? Mhm. Da stehen nur die Informationen, dann ist da links dieses Tor, das immer dort steht. Sehr pur. Und kaum kommst du hinein, kommt es zu diesem, weiß nicht, Reichtum. Mhm. Es hat ja auch was, es hat ein bisschen was Richard Straussiges, nicht? Ein bisschen Rosenkavalieriges. Nur, mhm, ist es in der, also es lässt einem vom fast nichts sofort in diese bunte Welt hinein.
Mhm. Jetzt haben wir natürlich, jetzt passt natürlich der Dagobert Peche genauso wie der Josef Hoffmann oder die Frauen der Wiener Werkstätte sehr gut an diesen Ort, ins Mark. Könntest du dir vorstellen, wie so eine Dagobert-Peche-Ausstellung jetzt wirken würde, wenn das in einem anderen Museum wäre, in einer anderen Struktur, im Belvedere oder im 21er Haus, oder einfach rausgenommen aus dieser logischen Heimat des Handwerks
auch? Ja, ich denke mal, da haben die ja gut reagiert, die Frau Kavala und der Herr Lederer.
Sie haben es umgebaut ein bisschen.
Sie haben durch diese Ausstellungsarchitektur ja das, was so wichtig ist für den Dagobert Peche, Räume, mhm, zu haben, mhm, die er benutzt, um sie zu dekorieren, zu verändern, auch unlogischer zu machen. Nicht? Also bei ihm wird eine Wand eingerahmt und nicht ein Fenster zum Beispiel. Mhm. Oder es sind so Dinge, die erhebt so die traditionellen Vorstellungen auf, aber dazu braucht er die Bühne. Und die Bühne sind Räume. Und die Räume sind durch diese Ausstellungsarchitektur auch es gibt sehr viele Kojen, sehr viele Rondos, es gibt diesen ovalen Mittelraum und so weiter, finde ich, ist das ganz wichtig. Mhm. Also im 20er-Haus oder in einer Halle oder im Leopold-Museum.
Und würde man genau solche Räume trotzdem wieder einbauen?
Müsste man es auch machen. Ja. Müsste man es machen. Ja. Denn in einer Bilderausstellung, wenn es der Wand hast, reicht, nicht? Mhm. Die Bilder sind ja nicht dazu da, jetzt den Raum zu schmücken, auch wenn das viele Leute gerne machen. Sie schmücken natürlich auch einen Raum. Aber für einen Bäche braucht es Räume. Und das finde ich auch die Idee gut. Und darum tut es so weh, wenn dann so aus Sicherheitsgründen diese blöden Stangeln da, die da an Flughäfen
besser aufgehoben sind. Aber wie wir gehört haben, Sicherheit geht vor. Ich meine, das ist ein Totschlagargument.
Ja.
Also wenn wir, ich glaube, ich möchte nicht in einer Welt leben, die nach diesem Prinzip funktioniert.
Ja.
Ich meine, ich kann es schon verstehen, da gibt es dann wahrscheinlich, die müssen gegenüber den Einbringern oder den Besitzern einfach gewisse Sicherheitsstandards herstellen.
Auch für die Leute, das nicht stolpern, das ist schon richtig, aber man muss sich jetzt da wirklich den Kopf zerbrechen, eine bessere Lösung zu finden. Weil das ist eine traurige Lösung. Zuerst das falsche Router unten, dann diese Ständer, die noch dazu nicht einmal die Bandeln ausfahren, sondern die stehen da wie Grabkerzen, wie Kerzen rund um einen um einen Sarg.
Ohne Bänder.
Ja.
Das ist ja auch ganz komisch.
Ja, stehen dort. Und wie um einen Sarg stehen die herum. Und das ist gerade etwas, was so subtil funktionieren muss. Nicht? Also wer immer das hört, ich weiß nicht, vielleicht hört das die Direktion und die Frau Holland, die ja wirklich
eine Ästhetin
schon in den Genen und dann auch selber eine Ästhetin ist, vielleicht findet sie einen Sponsor, der das noch für die letzten 4 Monate repariert.
Du, reiß mal lieber nicht unseren Mund so weit auf, weil sonst müssen wir noch als Sponsor herhalten. Aber es wäre ganz interessant, vielleicht sind wir da auch übersensibel. Ich weiß nicht, wem fällt das auf? Das würde mich wirklich interessieren, von den paar hundert Leuten, die da am Tag durchgehen. Ja, wie viele Menschen stoßen sich an diesen Dingen oder sind wir einfach nur so
Nein, so, ich glaube, so super ich glaube sensibel. Wenn man sensibel ist und wenn man sich auf den Becher einlässt und auf die Gestaltungsfreude und Richtigkeit und Stimmigkeit, auf die, wo alle Proportionen stimmen, selbst bei den wildesten Becherentwürfen, wenn du es anschaust, die Ponderierung, also die Gewichte sind richtig verteilt, wie das in den Blättern sitzt, wie das, wenn es gar Zeichnung ist, oder wie die Proportionen zueinander sind, das ist so sensibel und feinfühlig. Ja, wenn es keiner sieht, dann hat er in der Ausstellung eh nichts verloren. Ne? Ich glaube, dass vielleicht wird es vielen nicht bewusst, aber sie spüren es. Und es ist schade, ein so Jahrhundertgenie, das ist er, der Becher, dann mit so depperte Säulen, schwarze Abgrenzungen zu verhunzen.
Das Jahrhundertgenie ist ein gutes Schlagwort. Ich glaube, es ist trotzdem total wienerisch, finde ich, dieses Werk. Es passt nach Wien wie die Faust aufs Auge, dass dann dieser modische Touch auch in seinem Werk natürlich dann in die ganze Welt ausgestrahlt hat. Weil manche von diesen Modeentwürfen, das ist, denkt man dann an Paris. Wir haben ja dann in Anbetracht eines dieser Fauteuils dann an Mark Rothko gedacht.
Ja, also durch den Stoff.
Ich glaube, das war schon, dadurch, dass er so viel gemacht hat, hat er auch viel anzubieten gehabt. Und ich glaube, dass das eben auch da muss man dankbar sein, dass es dann sowas gab, eben nicht eindimensional.
Ja.
Sondern so ein sprühender, kreativer Vulkan.
Und nämlich reagierend auf ein anderes Jahrhundertgenie. Also ich will Kolomos ein bisschen rausnehmen, weil der war Architekt, war sehr viel beteiligt, aber hat sich wieder abgewandt und der Malerei zugewandt. Aber das andere Jahrhundertgenie ist der Josef Hoffmann, über den man sagen kann, was man will, aber er ist ein genialer Bursche. Und die beiden sind auch so, obwohl der Hoffmann dann, wir haben ja schon drüber geredet, dann Dinge von ihm übernimmt, aber sie sind auch so die beiden Antipoden einer Möglichkeit. Ne? Der frühe Hoffmann als ganz strenger und der Dagobert Beche als eben ganz aufgelöster, spielerischer. Und die sind als Personen wie als Entwerfer die Angelpunkte eigentlich der, der gestalterischen Möglichkeiten dieses Jahrhunderts. Mhm.
Und ich will dich jetzt nicht, bevor wir zum Ende kommen, ich habe dich gefragt vorher, wen du beauftragen würdest, und du hast gesagt, beide. Ja. Das ist ein Ausweichen, weil das ist natürlich, wenn du dich entscheiden müsstest. Ich glaube, dass das nämlich auch darin ist.
Schau, das ist schwierig. Ich würde auch vom Hoffmann keine ganze Wohnung wollen. Mhm. Weil ich könnte in einem, beides wären dann Gesamtkunstwerke, und ich könnte in einem Gesamtkunstwerk nicht leben, weil es unveränderbar sein muss. Mhm. Aber ich würde, wenn du mich fragst, von wem ich jetzt lieber ein Objekt hätte, irgendein tolles, auch das kann ich da nicht beantworten.
Nicht?
Nein. Ich möchte, also, ich hätte schon mein Gusto, also wenn du mir diesen Hirsch mit der Silbergeschichte, ich würde ihn
nehmen.
Wunderbar nehmen. Ich habe zu Hause eine Stele vom Hoffmann aus dem 10er Jahr, da würde ich sie draufstellen. Mhm. Also ich könnte, es ist nämlich,
aber ist es nicht,
Ansatz noch, es ist beides lebensnotwendig. Es ist das funktionale, überlegte, gerade, rationale lebensnotwendig und dieses andere verrückte, ausschweifende auch. Und dadurch, so wie, weiß nicht, die Luft, die wir atmen, oder sagen wir, das Wasser, das wir haben, besteht auch aus zwei Elementen, aus Wasserstoff und aus Sauerstoff, nicht H2O. Mhm. Du kannst nicht eins wegnehmen. So sehe ich das jetzt ein bisschen.
Ja, es ist schön, dass du das so siehst. Ich sehe es eigentlich auch, weil zum Glück müssen wir uns nicht entscheiden.
Wir können uns auch nicht leisten.
Und ich glaube, dass die Vielfalt dann eben auch den macht es dann spannend. Und nicht die Vielfalt im Werk vom Peche, sondern das, was eben dann vielleicht die ganze Wiener Werkstätte irgendwie auch ausgemacht hat.
Ja, die immerhin ein ganzes, fast das erste Drittel des Jahrhunderts, von 3 bis 33, weil glaube ich 33 sind sie in Konkurs gegangen, Akzente gesetzt hat, nicht? Und Leute beeinflusst hat. Und die ganze Architektur dann der 50er und 60er Jahre, die man jetzt auch nicht so verdammen darf, da gibt es ja wirklich gute Leute, die Hoffmannschule und so weiter, sind ja auch beeinflusst. Dann die ganze, was immer so abwertend Frauenkunst in der Wiener Werkstätte in den 20er und auch frühen 30er Jahren, die waren ja, das war ja treibende Kräfte, die natürlich auch vom Peche beeinflusst waren. Also ein Walle Wieseltier kann man sich ohne Peche nicht vorstellen, aber ist einzuordnen.
Aber eher ohne Hoffmann als ohne Peche.
Das schon.
Aber, ja. Also da würde ich sagen, dann sagen wir danke für diese Reichhaltigkeit.
Ja, danke ans Museum, an die Tatsache, dass sie das machen, dass sie es auch so schön machen, dass sie uns hoffentlich nicht böse sind, wenn wir dann
ein bisschen was
kritisieren. Mhm. Nämlich inhaltlich haben wir gar nichts kritisiert. Auch wenn es, sagen wir, ein paar Mal moderne Dinge gibt, wo man denkt, das braucht man jetzt nicht. Ich muss raus. Nur sagen. Ich sage keine Namen, aber es ist wurscht. Aber insgesamt eine tolle Ausstellung und Hut ab, Chapeau. Und vielleicht noch einmal am Schluss findet sich jemand, der da nur von mir aus dünne Eisenstangel, einen Kubus um diese Dinge, sodass sie ästhetisch nicht so stören.
Rund um die Objekte so Schaumgummi Böden, damit es nichts macht, wenn man stolpert. Ja. Aber das wäre schön, wenn die verschwinden.
Ja, wenn die verschwinden. Oder auch Vorschlag, die Sockeln weg. Mhm. Dann kann niemand stolpern und macht lieber einen gelben Fleck unter die Möbel oder so irgendwas. Ja. Aber wir haben eine große Freude gehabt und danken, dass wir dort waren durften und können einen Besuch nur empfehlen.
Und das ist auch etwas, das mag es immer einen Besuch wert, aber ich finde es immer, ich finde es wichtig, dass diese Ausstellungen so auch passieren, wie sie dort passieren, weil es eben eine andere, einen Gegenpol gibt zu diesen
steigeren
Bilderausstellungen.
Oder Bilder,
so oft ein bisschen eindimensional herkommen, weil sie Ecken und Kanten vermissen lassen.
Ja, ja. Es gibt auch, nur schnell, ganz Dagobert Peche auch als Maler zu sehen. Mhm. Es gibt zum Beispiel eine ganz interessante Danae, die deshalb interessant ist, weil natürlich der Gustav Klimt, nicht zeitgleich, aber vielleicht ein paar Jahre vor, 10 Jahre, 15 Jahre vorher, dasselbe Motiv gemalt hat. Und es zeigt, dass der Beche ein Zeichner ist auch und ein Gespür hat für Farbe, Form, Rhythmus.
Er hätte es als Maler auch geschafft.
Er hätte es als Maler
auch geschafft. Aber das hätte ihm wahrscheinlich nicht genug gereizt.
Ja, ja. Und wenn man sich vorstellt, wenn der nicht so jung gestorben wäre mit seinen, was weiß ich, 36 Jahren, der hätte ja durchaus den bis weit herauf, der Hoffmann ist bis 1956 erst gestorben. Also, und der war 20 Jahre jünger fast. Nicht? Also der hätte ja auch noch mitgestalten können, vielleicht die vieles in der Nachkriegszeit.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, wenn man 33 stirbt, dann bleibt einem natürlich 23 stirbt, ja. Dann bleibt einem halt auch dieses dunkle Kapitel der österreichischen Geschichte erspart.
Ja, das stimmt.
Ja, ich finde, dass wir uns eigentlich ganz gut geschlagen haben. Man darf natürlich eines nicht vergessen, mein Vater, der Herbert, hat ja seine kunsthändlerische Karriere begonnen in den 70er Jahren und eines der ersten Spezialgebiete in seinem ersten Kunsthandel war natürlich auch die Kunst des Jugendstils und da war natürlich Dagobert Peche von Anfang an mit dabei. Also er ist natürlich auf diesem Gebiet bewandert. Ja, mir hat es Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei meinem Team, beim Matthias Jakisic für die Produktion dieser Folge und bei Sarah Scherer für ihre Stimme. Und ja, ich weiß natürlich schon, was als nächstes kommt, aber das verrate ich nicht. Ich hoffe, ihr bleibt uns weiter gewogen. Ich bitte euch natürlich um Sternchen, Daumen hoch, Bewertungen, diese Algorithmusgeschichte, von der wir immer hören. Bis zum nächsten Mal und alles Gute bis dahin. Ciao.